Vielleicht ging es euch ja auch so, mir wurde in diesen Tagen öfter schöne Ostern gewünscht. Was auch immer dann damit gemeint ist. Der Karfreitag jedenfalls wird ja geflissentlich weggelassen. Oder hat euch schon mal jemand einen guten Karfreitag gewünscht? Das war aber der erste Feiertag. Schön, dass ihr heute Morgen gekommen seid, um der Frage nachzugehen, was bedeutet Karfreitag eigentlich? Und da vielleicht wahrscheinlich viele von uns aus dem Kopf wissen, möchte ich die Frage persönlich erstellen. Was bedeutet Karfreitag eigentlich für dich und für mich? Deshalb lautet unser Thema heute auch schlicht Karfreitag persönlich gesehen. Wir lesen den Bericht von der Kreuzigung von Jesus Christus aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 23. Es wurden aber auch andere hingeführt, zwei Übeltäter oder auch Verbrecher, dass sie mit ihm hingerichtet würden. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darum. Und das Volk stand da und sah zu. Aber die Oberen spotteten und sprachen: Er hat anderen geholfen. Er helfe sich selber. Ist er der Christus, der Auserwählte Gottes? Es verspotteten ihn auch die Soldaten, traten herzu und brachten ihm Essig und sprachen: Bist du der Judenkönig? So hilf dir selber. Es war aber über ihm auch eine Aufschrift: Dies ist der Judenkönig. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach: Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Da antwortete der andere, wies ihn zurecht und sprach: Fürchtest du nicht einmal Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen, wörtlich, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan, nichts, was fehl am Platze wäre, könnte man wörtlich übersetzen. Und er sprach: Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und es war schon um die sechste Stunde, also 12 Uhr mittags, high noon. Und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde, 15 Uhr. Und die Sonne verlor ihren Schein. Und der Vorhang des Tempels riss mitten entzwei. Und Jesus rief laut: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was da geschah, pries er Gott und sprach: Fürwahr, dieser Mensch ist ein Gerechter gewesen. Und als alles Volk, das dabei war und zuschaute, sah, was da geschah, schlugen sie sich an ihre Brust und kehrten wieder um. Es standen aber alle seine Bekannten von Ferne, auch die Frauen, die ihm aus Galiläa nachgefolgt waren, und sahen das alles. Ohne dass es an der Stelle besonders erwähnt wäre, schildert der Bericht von Lukas, wie sich Ankündigungen erfüllen, die 700 Jahre oder noch mehr im Vorfeld von Gott gemacht wurden, in den Heiligen Schriften. Und Lukas schildert, wie Menschen mit dem Tod von Jesus persönlich umgehen. Persönlich, darum geht es ja heute. Ich frage deshalb im ersten von zwei Abschnitten, sind die, Ja? Ach, Mist, Entschuldigung, ich habe euch das unterschlagen. Hey, ach so, nee, Quatsch, da ist das ja. Sind die noch zu retten? Sind die noch zu retten? Alle, die an der Hinrichtung beteiligt sind, wissen nicht, was hier wirklich geschieht. Alle. Dass seine Menschen den Sohn Gottes umbringen. Dass sie ihren Gott aus der Welt schmeißen, die letztlich gar nicht ihnen, sondern eigentlich ihm gehört. Dass sie hier ihre eigene Abkehr von Gott und ihre Schuld ans Kreuz nageln. Mindestens die Juden hätten das aus ihren Schriften ja wissen können, wen sie da kreuzigen. Aber man kann ja ganz schön blind sein, wenn man seine Pläne nicht durchkreuzen lassen will. Auch nicht von Gott. Jesus betet für sie. Ist das nicht verrückt? Er ist hier am Kreuz nicht mit sich selbst beschäftigt, sondern mit seinen Menschen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Hier wird der gekreuzigt, dem das Gericht über die ganze Welt übertragen ist, von Gott persönlich. Die Menschheit begeht ihren größten Frevel. In dem Augenblick, in dem das Kreuz von Jesus aufgerichtet wird, müsste eigentlich die Welt untergehen. Stattdessen bittet Jesus für die Schuldigen um Vergebung. Die Soldaten vergreifen sich am König der Juden, am Obersten des Volkes Gottes. Sind die noch zu retten? Das Volk der Juden, das Volk Gottes, steht da und guckt bei diesem himmelschreienden Unrecht zu. Wie gut kennen wir das aus unserer deutschen Geschichte, wie das funktionieren kann. Sind die noch zu retten? Die führenden Juden haben Jesus ans Messer geliefert und verspotten die nun dafür, dass er sich nicht selber hilft, obwohl er doch so vielen anderen geholfen hat. Sind die noch zu retten? Und das kennen wir ja auch. Wir haben ja auch unsere Vorstellung davon, wie Gott uns helfen soll in den Dingen, die uns bewegen. Und verachten ihn vielleicht dafür, dass er es so mit uns macht, wie er es für das Beste hält. Auch einer der mit ihm gekreuzigten Verbrecher spottet über Jesus. Der ist ganz dicht dran, kriegt alles mit, was da passiert, auch das, was Jesus spricht. Und auch er bleibt dabei, nein, wie Gott handeln müsste, wenn er das wäre, das weiß ich ganz genau. Und seine eigene Lage kann man sich ja immer auch anders erklären. Na, wir kennen das ja. Na, meine Eltern, wenn die nicht so gewesen wären. Überhaupt, meine Erziehung. Ja, deswegen muss man ja immer alles ganz anders machen. Die Gesellschaft, da kann man ja gar nicht anders. Und meine direkte Umgebung, die hat mich so werden lassen, wie ich bin, na klar. Tja, und dann die Lage, in der ich mich befunden habe. Also jeder wird einsehen, da ging es gar nicht anders, als das jetzt so zu machen. Das ist ja jedem klar auch. Konnte gar nicht anders. Genau genommen kann ich für den Mist eigentlich gar nichts, den ich angerichtet habe. Sind die alle noch zu retten? Interessant ist, dass Jesus nicht überrascht ist, dass wir so mit ihm umgehen. Schließlich geht das schon die ganze Weltgeschichte so. Ja, wir können ja an Jesus sehen, wie wir Menschen eigentlich gedacht waren. Und im Vergleich mit ihm können wir also sehen, auch was schief ist bei uns. Wenn wir mal die Augen dafür öffnen und nicht immer zudrücken. Angemessen wäre es, jeden Menschen zu lieben, weil Gott ihn liebt. Das wäre Menschsein. Wir sind schließlich sein Ebenbild. Wo wir es mit Menschen zu tun haben, haben wir es immer mit Gott zu tun. Egal, wie die sich benehmen. Jeden Menschen, deshalb Gutes zu wünschen und uns auch dafür einzusetzen nach unseren Möglichkeiten, das wäre angemessen. Helfen, wo wir helfen können. Nicht, naja, kann ich ja auch nichts machen. Stattdessen erleben wir, worüber wir stöhnen, wenn es dann um uns geht mal. Scheint dann so oft egal zu sein, wie es anderen geht. Wir pflegen stattdessen lieber ein paar schlechte Gedanken über andere Menschen. Schließlich sind wir ja auch diejenigen, die das alles beurteilen können. Und diese schlechten Gedanken über andere Menschen oder andere schlechte Nachrichten erzählen wir dann ja auch gerne weiter. Und wir sagen damit nur die Wahrheit. Was soll daran falsch sein, dass man die Wahrheit über jemanden sagt? Kann doch nicht schlecht sein. Wenn man lügen würde, okay, aber was Schlechtes über andere erzählen, wenn es stimmt, das ist doch richtig, oder? Und immer wieder schleudern wir anderen unsere schlechten Gedanken in Worten und Taten dann auch noch direkt entgegen. Ist vielleicht manchmal sogar besser als das Reden hintenrum. Aber gut, macht's das trotzdem nicht. Tja, wir haben vermutlich nicht genau das getan, was die beiden Verbrecher, die da bei Jesus hängen und Jesus in der Mitte, getan haben. Aber vielleicht erlauben wir uns einen Blick in unser Herz, dass das darin nicht anders aussieht. Auch wenn die Auswirkungen in unserem Leben ganz andere waren. Auch wenn wir nicht in diese Lage gekommen sind, dass wir, so wie die beiden, vermutlich einen Menschen tatsächlich auch umgebracht haben. Das ist ja bewusst eine ganz abschreckende Hinrichtungsmethode gewesen. Für Staatsfeinde eigentlich bei den Römern. Tja, und dass unser Herz nicht so anders ist, wie das dieser beiden Verbrecher, das hat Gott schon immer getroffen von uns. Es hat immer schon direkt Gott erreicht. Und jetzt trifft es Jesus. In dem Moment, von dem uns Lukas berichtet. In diesen Stunden, als sich die Sonne verfinstert. 3 Stunden lang, dann, wenn sie eigentlich am hellsten scheint, weil sie mitten drüber steht. Da wird es dunkel. Und dann reißen die das Maul auf und fordern, du hast doch anderen geholfen, dann hilf dir doch selber. Wir würden das ja machen. Wenn die gewusst hätten. Jesus ist ja der Richter und Versöhner der Welt. Er hätte seine beiden Aufgaben nur einen Moment zu früh vertauschen müssen. Gar nicht so lange. Dann hätten sie ihr blaues Wunder erlebt. Blau, wie auch immer das dann ausgesehen hätte. Aber dann wären sie nicht mehr zu retten gewesen. Deshalb bleibt Jesus am Kreuz. Weil die zu retten sind. Weil wir zu retten sind. Weil wir noch zu retten sind. Das geschieht, wenn wir das Geschehen hier für uns persönlich in Anspruch nehmen. Darum geht es im 2. Abschnitt. Bist du noch zu retten? Jetzt geht der Scheinwerfer auf diesen 2. Verbrecher. Ob er nun links oder rechts hing, erfahren wir gar nicht. Jedenfalls genauso dicht dran wie der andere. Hat genau die gleichen Dinge gehört. Der andere hat sich angeschlossen. Ja, hilft dir selber. Das müsste man machen, wenn man das richtig anstellen würde und so. Wenn man denn schon der Retter der Welt wäre. Der 2. Verbrecher weiß, er hängt zu Recht an diesem Kreuz, an dem Holz. Am Holz hängen hieß ja in den Heiligen Schriften, und das waren vermutlich Juden, die da hingen, dass jemand von Gott verflucht ist. Verflucht ist, wer am Holz hängt. Schon im 5. Buch Mose wird so geschrieben. Das Kreuz, an dem er hängt, drückt das Urteil über sein Leben aus. Da hängt einer, weil er ein Sünder ist. Einer, der sich von Gott gelöst hat. Der sich aus Gott nichts gemacht hat. Der Gott links liegen lässt. Der immer dann, wenn es drauf ankommt, doch das Sagen haben will und es nicht Gott überlässt. Der sein Handeln lieber von seiner momentanen Gefühlslage abhängig macht, als von den guten Dingen, die Gott ihm zum Leben gesagt hat. Und er hängt da, weil Gott von der Sünde angeekelt sich abwenden muss von einem Menschen, der sich mit der Sünde so verbindet. Er hängt dort, weil er von Gott verlassen ist. Aber dieser Mann, der so ganz dicht bei Jesus hängt, der zu Recht dort hängt und leidet, der nicht mehr viele Stunden zu leben hat und die er zu leben hat, würde keiner von uns gerne erleben, der sieht das Geschehen plötzlich ganz anders als die anderen. Er scheint irgendwie zu merken, dass Jesus es nicht verdient hätte, so als von Gott Verlassener zu sterben. Dass das einen anderen Grund haben muss, dass Jesus diesen Tod auf sich nimmt. Und jetzt hört er auf, die Schuld für seine Lebenslage bei anderen zu suchen. Etwa bei Gott sogar. Er hört einfach da mal auf. Er sagt einfach mal, ich bin selber schuld. Das sagt er auch dem anderen. Mann, wir sind doch selbst schuld. Wir haben nicht nur vorher gewusst, was auf uns zukommt, sondern wir haben das jetzt auch zurecht zu tragen. Wir haben doch von Gott nichts wissen wollen und hatten Gottes Hilfe nicht nötig und wussten, wie man dem Volk Israel helfen muss. Vielleicht waren es sogar Kämpfer fürs Volk Israel. Wir haben Gottes Gebote missachtet und damit Gott selbst verachtet. Nun, in den letzten Stunden seines Lebens gibt er zu, dass er mit seinem Lebensmodell gescheitert ist. Was passiert da eigentlich bei diesem Mann, dass man das zugeben kann? Ja, ich habe mal gelesen, psychologisch gesehen, ändert ein Mensch seine Einstellung, nachdem er 30 Jahre alt geworden ist, nur noch, wenn er in die Krise kommt. Ja, und jetzt ist er in der Krise. Krise ist Gericht. Im Griechischen. Nun hängt ihm sein selbstherrliches Leben zum Halse raus. Es gibt ja jetzt so einen Witz über Donald Trump. Ich habe überlegt, ob man sowas erzählen darf. Ich tue das jetzt einfach. Der zusammenfasst, was bei uns in Deutschland ja von den Medien jetzt ankommt. Was ist der Unterschied zwischen Donald Trump und Gott? Das ist ganz einfach. Gott will nicht Donald Trump sein. Tja, das klingt so witzig, nicht? Jetzt haben wir gerade über uns selber gelacht, ihr Lieben. Können wir so herzlich über uns selber lachen? Wer spielt sich denn als Gott auf? An jedem Tag, in ganz vielen kleinen und großen Entscheidungen, die wir treffen. Wo wir meinen, wir haben es im Auge und wir können es und wir brauchen nicht. Ne? Beten, da hilft nur noch Beten. Ja, Beten als letzte Möglichkeit. Ne, wenn meine göttlichen Möglichkeiten am Ende sind, okay, dann kann ja Gott mal eine Rolle spielen. Ansonsten, eine Rolle kann er immer spielen, gerne. Solange ich noch die Regie führe, kann Gott jede Rolle spielen, die er will in meinem Leben. Er muss sich nur dann zurückhalten, wenn ich das doch besser weiß. Tja, und wenn wir es auf der großen Bühne nicht schaffen, Gott zu spielen, so wie Donald Trump, dann beschränken wir uns eben auf unser kleines Reich. Aber da kann man auch schon so ein bisschen schön was machen. Und nun wittert hier einer die Chance, damit endlich aufzuhören und spricht den König über Leben und Tod an. Jesus, denk doch an mich, wenn du in dein Königreich kommst. So. Wie kommt der eigentlich darauf, dass Jesus noch an ihn denken will, wenn er diese Todesqualen hinter sich hat? Wie kommt der eigentlich darauf, dass Jesus ihn, diesen Verbrecher, etwa bei sich haben möchte? Denn das begreift der Typ ja, Jesus wird dieser Tod nicht umbringen. Der hat eine Zukunft danach. Man könnte sich daran hängen an diese Zukunft. Ja, aber wie kommt denn der darauf, dass Jesus ihn da mitnehmen will? Dass er jetzt in seinen letzten Atemzügen Jesus mit seiner gescheiterten Existenz noch belästigt. Da hat man ja nun wahrlich andere Sorgen. Was sagt er da eigentlich? Warum sollte Jesus ihn mitnehmen, wo der doch auf Gott bisher gepfiffen hat in seinem Leben? Ja, wer Gott für unbedeutend und tot erklärt, wird nicht dafür sorgen, dass Gott unbedeutend und tot ist. Er sorgt nur dafür, dass er selber unbedeutend und tot ist. Das ist das Einzige, was er davon hat. Und das hat er dann auch verdient. Wie kommen wir eigentlich darauf, dass Gott mit uns zu tun haben will? Und das dann noch in Ewigkeit. Wie kommen wir bloß darauf? Es gibt keinen Grund, außer die Liebe, die Gottes Wesen ist und die uns von Gott entgegenbrennt. Ich behaupte, es fällt keinem ein anderer Grund ein. Und der fällt vielleicht vielen gar nicht ein. Allerdings ohne Gottes Liebe ist diese Welt nicht zu verstehen. Ne, warum lässt Gott sie so, wie sie ist? Mit all dem, was da leider nicht hingehört eigentlich. Ohne Gottes Liebe ist die Welt nicht zu verstehen. Und ohne Gottes Liebe ist die Welt nicht zu ertragen, ihr Lieben. Ohne Gottes Liebe ist Karfreitag nicht zu verstehen. Dass Gott die geballte Bosheit dieser Welt, irgendwas, was hier irgendwo zu finden ist, auf einen einzigen Punkt konzentriert, auf diesen Mann, der an einem Kreuz hängt. Auf seinen Sohn. Und mit ihm alle Sünde, alle Schuld, allen Tod vernichtet und beseitigt. Das muss es sein, was der Mann begriffen hat. So muss der doch darauf gekommen sein, dass Jesus jetzt mit ihm noch zu tun haben wollen könnte. Und dann noch in Ewigkeit. Dass Jesus da für uns Menschen hängt. Auch für ihn. Und Jesus denkt noch im Sterben an seine Menschen. Noch während sie ihn umbringen, bittet Jesus Gott für diese Typen. Und dieser Mann bittet Jesus: Herr, denk an mich, wenn du in dein Königreich kommst. Und im Sterben, unter qualvollen Schmerzen, also das Atmen hat schon wehgetan in dem Moment, ja, wie weh muss dann Sprechen tun, da öffnet Jesus den Mund und dann kommt da raus: Ich sage dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Paradies, so wird der Zwischenzustand beschrieben, in dem die Zeit schon aufhört, aber das Endgericht noch nicht da ist, also die Auferstehung der Toten noch nicht geschieht. Wir treten hier ab, sind eigentlich noch nicht da, weil die Auferstehung noch nicht ist, aber es ist keine Zeit mehr. Das heißt, das wäre der Zuspruch: Du wirst mit mir in Ewigkeit zusammen sein. Was sind das hier für Worte? Das ist die Erlösung für diesen Mann. Nicht nur aus dem Todeskampf, in dem er jetzt steckt, aus dem wird er nicht rauskommen, aber aus dem ewigen Tod, aus der verdienten Verdammnis. Jesus hat doch tatsächlich vor, mit diesem Mann die Ewigkeit zu verbringen. Von diesem ganzen Geschehen beeindruckt ist auch dieser römische Hauptmann, wohl der Oberste einer Hundertschaft. Der hat auch irgendwie entdeckt, dass Jesus unschuldig gestorben ist, und der ist tief bewegt. Und dann fängt er an, Gott zu loben, ihr Lieben. So ein römischer, ja, der eigentlich doch hunderte von Göttern hatte. Nein, dann lobt er den lebendigen Gott. Dass von ihm überhaupt berichtet wird, könnte darauf hindeuten, dass der später auch in der Gemeinde der Glaubenden zu finden war. Und dann stehen in der Entfernung noch die Bekannten von Jesus und gucken zu. Und du bist heute Morgen eingeladen, das Geschehen nicht nur aus der Ferne zu betrachten, sondern näher zu treten, hineinzutreten in die Wirkung von Karfreitag, wie der Mann da, der neben Jesus hing. Der Wahrheit und damit den Irrtümern, den Irrwegen, den Irrhandlungen unseres Lebens ins Auge zu sehen und dann Jesus ins Auge zu sehen, der damals sein Leben für uns gegeben hat, damit er heute und morgen und immer mit uns leben kann. Nichts, davon bin ich hundertprozentig überzeugt, nichts wäre für Jesus leichter gewesen, als von diesem Kreuz abzusteigen. Aber er blieb dort für uns hängen. Gott hat ihn und er hat sich vor uns in Gottes Zorn über die Sünde, in Gottes Ekel über die Sünde hineingeworfen. weil er uns liebt und weil er unbedingt und um jeden Preis mit dir leben will. Das zeigt der Vorhang, der zerreißt, womit der Zugang zu Gott frei wird. Karfreitag persönlich gesehen, du kannst der Wahrheit ins Auge sehen und kannst aufhören, dich herauszureden. Häng dich an Jesus, dann kannst du leben. Ich möchte uns jetzt ein Lied lesen von Jörg Svoboda und Theo Lehmann. Das kannst du auch für dich persönlich mitsprechen, wenn du möchtest, so still oder auch laut. Nee, noch nicht, bitte, noch nicht. Kommt erst noch was anderes. Und dann möchte ich uns ein Lied spielen. Ich werde dazu den deutschen Text anwerfen, aber da können wir uns das nochmal gefallen lassen und die Zeit etwas verbringen. Auch so als Stille für uns. Erstmal das gelesene Lied. Danke dir, Daniel. Ich danke meinem Jesus. Er geht und opfert sich. Und bringt mir die Erlösung. Er stirbt am Kreuz für mich. Er ist es, der für alle sein teures Blut vergießt und uns mit seiner Liebe die Tür zu Gott aufschließt. Ich sträube mich nicht länger und tu, was jeder kann. Will meinen Stolz ihm opfern und nehme die Gnade an. Ich stehe zu meinen Sünden, die ich begangen habe. Ich will sie nicht mehr leugnen. Am Kreuz lege ich sie ab. Ich schieb die Schuld auf Jesus. Er wartet schon darauf. Ich bin sie losgeworden. Mir geht die Sonne auf. Der Kampf ist nun zu Ende. Mein Trotz ist endlich still. Gott hat mich hingezogen, wo er mich haben will. Das Kreuz spricht von Vergebung und Rettung im Gericht. Jetzt kann ich ruhig stehen vor Gottes Angesicht. Mein Opferlamm ist Jesus. Er leidet Schmerz und Spott. Ans Kreuz lässt er sich schlagen. So wichtig bin ich Gott.